Ich glaube, ihr habt alle Verständnis, dass wir heute nicht weiterfahren in der Serie Lebebewegung, die wir geplant haben. Wir mit diesen zwei Todesfällen von Nelly und Luana, mit diesen zwei wunderbaren Menschen, die für uns alle vom Gefühl her sind, viel zu früh müssen gehen, oder? Dass wir uns dort wie Zeit nehmen, weil wir tief betroffen sind. Mich berührt das sehr. Und auch von der Trauerfamilie kommt das immer wieder zurück, wie sie berührt sind, wie die ganze Gemeinde mitredet, hat mitgerungen die letzten Monate und Wochen, hat gebetet und gerungen, stark war für sie, hat Essen gebracht, Blumen gebracht, dienen und geholfen. Und an dieser Stelle einfach auch einfach mal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle zusammen an dieser Stelle für das Mittragen. Und ich sehe, wir werden heute Morgen einfach die Serie unterbrechen, um miteinander Trost und Hoffnung zu suchen bei dem Jesus, für miteinander zu ihm herzugehen. Ich glaube, das andere ist klar, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass die Menschheitsgeschichte seit dem Sündenfall nicht einfach heile Welt ist, oder? Dass wir da irgendwo ein Problem ist reingekommen, wo die ganze Menschheitsgeschichte gespickt ist, so mit Schmerz und Krankheit und Leid und Not. Dass das immer einfach ein Teil war vom Menschsein. Dass der Mensch halt versucht, über die Zeit hinweg mit seiner Theologie zu erklären, wenn der Mensch nur das Richtige tut und bei Gott ist, dann passiert dem nichts, oder? Und allen anderen dann schon. Wir sind dann beschützt und wir wissen, dass es nicht so ist. Die ganze Bibel ist voll von Zeugnissen, dass auch Menschen, die mit Gott im Reinen sind, einfach auch Menschen sind. Und der Vergänglichkeit unterworfen, mit Leiden und Herausforderungen konfrontiert. Das ist ein Teil der Realität, in der wir drin leben. Und das sehen wir auch. Psalmen, glaube ich, geben uns in diesem Moment einen besonderen Halt und Trost. Und das, was ich heute Morgen mit euch machen möchte, ist euch einen Psalm anschauen, wo ich glaube, wo uns helfen kann, das so zu verarbeiten, durch den Prozess so durchzugehen. Und ich möchte gerne beten, dann werden wir uns mit dem Psalm 73 ein bisschen auseinandersetzen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen, mit all unseren Fragen, mit all unseren Nöten, mit aus dem Unverständnis, vielleicht ist Wut, vielleicht ist Ärger, Zorn, vielleicht ist einfach die Irritation da. Vielleicht sind ja Leute da, die schon im Frieden drin sind oder die gar keinen Bezug haben oder gar nicht wissen, was ist passiert. So, Jesus, und ich bete, dass du heute Morgen jedem Einzelnen nach bist, die Kraft von deinem Heiligen Geist. Weil ich glaube, dass du der bist, wo du gesehen hast, dass du bist. Der Wunderrat, der ewige Vater, und den Frieden fürst. Und ich glaube, dass du der bist, der, wenn er herkommt, dass sich eine Situation wie in einem Sturm in ihm beruhigen kann. Ich glaube, dass du der bist, der mit seiner Gegenwart immer wieder Frieden bringt, mit seinen Schwierigkeiten hinein. Und so bitte, dass du heute Morgen hier bist, ganz nach unserem Herz. Egal, was uns beschäftigt und bewegt, dass wir erleben dürfen, wie der lebendige Gott da ist und seine Hand bewegt und in unser Herz hineinflüstert. Durch seine Kraft, mit seinem Heiligen Geist und mit seinem Frieden. In deinem Namen Jesus. Amen. Die Bibel da, ihr dürft gerne aufschlagen, Psalm 73. Das ist beschrieben, das ist ein Psalm vom Asaf, ist beschrieben, wo er etwas verarbeitet. Es ist nicht ganz die gleiche Situation, die wir hier haben, aber es ist etwas, das ihn extrem herausgefordert hat. Er hat gelitten, hat schwere Zeit durchgemacht. Und gleichzeitig hat er gesehen, wie es, er hat ihm gesehen, die gottlosen Menschen ringsum. Dann ist es gut gegangen, oder? Er hat das Verständnis gehabt, wenn ich doch das mit Gott richtig mache, dann kommt alles gut. Aber die, die mit Gott nicht gut unterwegs sind, die sollen es doch besonders treffen. Das war so sein Verständnis gewesen. Und dann findet er sich in einer Situation wieder, wo es ihm Hundselend geht. Wirklich gelitten hat. Es ist nicht genau beschrieben, was er genau hatte, ob er krank war oder was genau im Innen ist abgegangen. Aber schwer, schwer getroffen von Leiden. Ganz in einer schwierigen Situation. Total irritiert mit seinem theologischen Verständnis, mit seinem Gottesbild. Unglaublich herausgefordert. Und dann sieht er im Vers 2 sagt er, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Sagt, hey, guck, ich bin so durcheinander, ich bin fast zu Boden, ich bin mir jetzt umgehauen, ich bin wirklich herausgefordert, das alles zu verarbeiten, zu verstehen. Ich wäre fast gestrauchelt, ich wäre beinahe ausgeglitten. Sein Gottesbild, seine Vorstellungen haben enorm gelitten und es hat unglaublich kollidiert mit dem, was er erlebt, oder? Er hatte noch einen Glauben gehabt, wie Gott ist und was er tun soll. Und das, was er erlebt und gesehen hat, ist in unglaublichem Kontrast gestanden zu dem, was er geglaubt und ist davon überzeugt gewesen. Und da sehe ich so die Parallelen zu uns allen zusammen, wahrscheinlich in der heutigen Zeit. sagen, wir haben vieles gehofft, wir haben vieles gelobt und haben Erwartungen gehabt. Und das, was man erlebt, dann kollidiert man manchmal mit dem. Und das ist schwierig. Das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal in deinem Leben, wo du das erlebst, hoffe ich. Gar nicht davon aus. Das ist ein Teil unserer Lebensrealität, oder? Dass unsere Vorstellung über Gott und von Gott und wie er sein soll und wie er handeln soll, kollidiert mit dem, was wir real sehen. Und wir ganz viele Fragen haben. Ich denke, wieso ist das so? Warum ist das so? Und wenn Gott wäre, dann müsste er doch. Und wenn Gott gut wäre, dann würde er doch so. Und wir stülpen häufig unser menschliches Bild auf ihn überstülpen und machen Schubladen, wie er müsste handeln, wenn er so oder so wäre, wie wir uns das vorstellen. Und schon ganz am Anfang, als Gott den Israeliten das Gesetz gegeben hat, hat er gesagt, ich bin der Gott, euer Herr, und macht euch kein Bildnis von mir. Hat die Israeliten von Anfang an gesagt, versucht nicht mehr in ein Schubladen oder in ein Böckchen hineinzutun, wie ihr denkt, dass ich sein müsste und wie ich müsste handeln. Und ich glaube, jedes Mal, wenn etwas kollidiert, von unseren Vorstellungen, mit dem, was wir erleben, ist immer der Ausdruck davon, dass wir vielleicht manchmal schon versuchen, ein Böckchen zu machen, wo wir Gott sagen, so müsste ich doch jetzt. Und das Asaf ist massiv daher geraten. Total enttäuscht gewesen. Und vielleicht geht es dir selber auch genau so wie Asaf, oder? Hast du deine Fragen, bist du enttäuscht, ist etwas nicht eingetroffen, oder du früher gebetet hast, hast du gerungen, hast du vielleicht gefastet dafür, hast du Glauben gehabt, hast du Verheißung empfunden und fühlst dich wieder Asaf selber auch so, wie nicht erhört. Und man für etwas betet und man sieht nicht, dass es kommt. Und das ist massiv schwierig. Das ist das, was man schafft, immer wieder in unserem Herz. Gell? Vers 13 fragt der Asaf, ist der für nichts war, dass ich mein Herz reinpalte. Ist meine ganze Versuche, dem Gott zu gefallen, und mein ganz Gottesdienst, meine ganze Nachfolge, hätte das nicht gebracht? Ist das vielleicht vergeblich? Also sein ganz Glaube ist durch das in Frage gestellt, und das ist, wenn es kollidiert, passiert das auch bei uns immer wieder. Und die Frage kommt, hey, gibt es den Gott überhaupt? Ist der Gott wirklich gut, wie wir glauben? Ist das wirklich ein gerechter Gott? Ist er wirklich ein mächtiger Gott? Wie ist der Gott wirklich? So, wo das alles aufeinander prallt. Habe ich es alles für nichts gemacht. Und dann heißt es im Vers 16, was er gemacht hat. Er hat angefangen, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Das ist ein Prozess, der immer wieder passiert, dass wir einfach überlegen. Und das ist ein gesunder Prozess, ein mega gesund. Dass wir unseren Verstand wieder einschalten, überlegen, was passiert hier. Wieso tut Gott nicht das, was ich will? Und ich darum bitte. Und das Verrückte ist, und das finde ich das Schwierigste wieder zum Aushalten, ist, dass wir auf die Frage nach dem Warum eben häufig keine Antworten bekommen. Und auch heute sieht man, wie nicht versuchen, irgendwelche Antworten zu liefern auf das Warum. Weil es wäre alles menschliche Versuche und Versuche, wieder Schubladen, Böckchen zu machen, wo wir irgendwo den Gott wieder versuchen einzuordnen, für das er irgendwo in unser Denken hineinpasst. Und etwas vom Gesündesten finde ich, das, was Asaf hier passiert, dass er selber sich zugesteht, ich habe irgendwie nicht können verstehen, was da passiert. Und ich glaube, für uns alle zusammen, wenn wir jetzt leiden und trauern, ist das ganz, ganz ein wichtiger Schritt. Dass wir dürfen zugestehen, wir können darüber hirnen, wir können darüber nachdenken, aber wir kommen irgendwo zum Punkt, wir verstehen es einfach nicht. Es gibt vielleicht Lösungsansätze, wo wir mit Theologie und Endzeit-Theologie und weiss nicht was alles können erklären, wieso so etwas nicht passiert. Die Stimmen werden vielleicht erklären, darum und darum ist es nicht passiert. Oder andere werden sagen, ja, das ist so und so. Aber wie ist am Schluss? Können wir wahrscheinlich als Menschen wieder den Punkt, wo wir den Hut vor dem Gott ziehen. Sagen, es ist mir schwer zu verstehen, was hier wirklich abgeht. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass es der erste Schritt zur Heilung, zur Trauer und zum Trost auch ist. Sagen, ich habe darüber nachgedacht und wie zugestanden, Gott, ich verstehe deine Wege nicht immer. Aber ich darf akzeptieren, ich muss auch nicht alles verstehen in dem Sinne. Ich darf dort meinen Hut ziehen und sagen, Gott ist Gott. Ich bin Mensch. Meine Schubladen sind viel zu klein für all seine Pläne, für all sein Wirken zu verstehen. Weil wir wahrscheinlich ganz häufig würden Gott Unrecht tun. Wenn der Hiob das hätte machen wollen, wird er auf falsche Schlüsse kommen. Da hat die Geschichte hinten dran, die sich abgespielt hat, die wir so gäbig lesen, wenn wir das Buch Hiob lesen, wie der Teufel da am Werk ist, was der Teufel da macht. So, Hiob wäre nicht auf den Schluss gekommen. Er hat die andere Erkenntnis wahrscheinlich gehabt und irgendwann versucht, das zu erklären. Die Geschichte dahinter hat er nicht verstanden. Und ich glaube, als Menschen müssen wir das auch nicht immer. Sondern manchmal wird der Glaube genau darin offenbar, dass wir dann sagen, weißt du, ich vertraue dir gleich, obwohl ich die Geschichte hinten dran vielleicht nicht erschaue, nicht verstehe, nicht sehe. Und gleich sage ich, du bist Gott. Vers 21 sieht er, es hat mir im Herzen so weh getan, hat mir den Nieren gestochen und habe verstanden, ich bin ein Narr. Was ist das mit all diesen Fragen, die ich dann habe? Ist das der Punkt, wo ich nicht herkomme und sage, ich fühle mich manchmal dumm. So, ein Narr. Ich kann das nicht fassen, was hier abgeht. Ich habe nicht die ganze geistliche Klarheit, ich habe nicht die ganze Durchsicht. So, ich fühle mich im Angesicht von Gottes Wirken und Plan oder im Angesicht von seinem Nichtwirken. Manchmal wie ein ganz kleines Häufchen. Und das klingt ein bisschen ironisch, es klingt so ein bisschen zynisch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, jetzt für mich als Person, für mich ist es sehr heilsam, zu sagen, okay, ich fühle mich wie ein Narr. Ich kann es nicht einordnen, ich muss es auch nicht immer können. Aber ich ordne mich wieder am richtigen Ort ein, nicht über Gott, sondern unter ihm. Und das ist ein gesunder Weg. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Teil von diesem Prozess von innerer Heilung, von Hoffnung, wo wir eben zugestehen können, dass wir Menschen sind und dass Gott Gott ist. Dass wir mit unserem Denken seine Wege nicht immer verstehen können. Dass wir eben nicht die ganze Geschichte hinter dran sehen. Und dann sehen wir einen ganz wichtigen zweiten Schritt, wo der Asaf reingeht. Er sagt, ich habe gestruggelt, ich habe Herausforderungen gehabt, ich habe Schmerzen empfunden, es hat mich fast krank gemacht, oder? Es hat mir im Herz gestochen, den Nieren gestochen, er hat sich krank gefühlt, das war elend gewesen. Du weißt, wie es ist, wenn du wirklich trauerst, du fühlst dich krank, das ist ein körperlich intensiver Prozess, das ist schwer intensiv. Und dann sieht er, ich habe etwas gemacht, wo ich erkannte, ich bin Mensch und Gott ist Gott, so, etwas habe ich gemacht. Das heisst, seine Wende ist dann gekommen, ich bin reingegangen ins Heiligtum. Hat er sich aus dem Schmerz, mit dem Schmerz aufgemacht und gesagt, und ich lasse jetzt dem Schmerz und diesen Fragen, diesen Irritationen, diesem Frust nicht zu, dass es mich wegzieht von Gott und dass ich den Gott herwürfe und sage, komm, ja, das ist eh eine dumme Vorstellung und jetzt hast du nicht das gemacht, was ich wollte. Sondern im Gegenteil, obwohl nicht das ist passiert, was ich gebetet, obwohl ich mir gehofft habe, du tätest anders, obwohl ich jetzt enttäuscht bin von dir als Person und von Gott, hat er gesagt, und ich mache etwas, ich mache einen Schritt auf ihn zu. Ich gehe wieder rein ins Heiligtum. Ich suche wieder seine Nähe von dem lebendigen Gott. Mit dem Schmerz, der mich treibt und beschäftigt. Das heißt, bis ich einging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Und da geht es nicht um Schadenfreude, dass man denkt, ja, wenn die mal sterben, dann geht es dann ganz mies und uns geht es dann gut. Es ist nicht ein billiger Trost, dass jemand stirbt und sagt, ja, jetzt geht es, jetzt Mensch gut im Himmel. Das ist nicht eine billige Ausflucht, sondern der Asaf hat einen Perspektivenwechsel gemacht. Dass er, statt dass er alles hat angeschaut, dass alles auf der Erde ist, endgültig und existenziell fertig ist, hat er die Perspektive von Ewigkeit eingenommen. Und die Perspektive aus Sicht Gottes versucht einzunehmen. Sieht, und dort ändert die Farbe vom Leid. Das Leiden ist dann immer noch sehr unangenehm, aber nicht mehr so dunkel, schwarz plötzlich. Sondern es ist immer erzogen von Hoffnung. Es ist immer erzogen von Verheißung. Es ist immer erzogen von Leben. Und das hat er irgendeinen Perspektivenwechsel machen können. Aber nicht für billige, fromme Floskeln von sich zu werfen. Das hoffe ich, das müssen wir jetzt auch nicht und tun wir jetzt auch nicht. Wir müssen, dürfen können sagen, es tut weh, es fühlt sich falsch an, es ist nicht okay, wenn die Jungs so früh muss gehen. Aber wenn wir Perspektivenwechsel machen, kann das uns helfen, in dem Innen die Trauer mit Hoffnung zu verarbeiten. Und das hat er hier gemacht. Und ich glaube, gerade im Angesicht von grossen Verheißungen, wie es jetzt im Fall von Luana war, wo sie wirklich das Gefühl hatte, sie hat Gott gehört und Gott hat etwas versprochen und hat es nicht eingetroffen, das irritiert extrem. Das beschäftigt, glaube ich, uns alle zusammen, oder? Wo man in Gefahr ist, darüber zu urteilen, was ist jetzt was und was ist jetzt was nicht. Und ich wünsche mir auch, dass wir das jetzt einfach auf einmal trauern mit der Familie und es nicht auf einmal theologische Antworten liefern müssen. und Sachen erklären. Dass ich trauern und sagen, es ist nicht okay, was ist passiert. Weil ich glaube, dass wir uns in dem Warum verlieren können, wie Asaf in den Vers 1 bis 16. Warum, 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 warum? Und dann kommst du in einen Strudel rein und nicht mehr rauskommst. Und stattdessen zum Vers 7 zu übergeben, bis ich einging in das Heiligtum Gottes. Und das ist so die Einladung, die wir gesehen haben, möchten wir heute Morgen miteinander einfach machen, vor den lebendigen Gott herkommen. Dass wir uns von Trauer, Irritationen nicht belügen lassen und auf Abstand von Gott gehen, sondern umso mehr seine Nähe. Umso mehr seine Nähe. Ich finde es eindrücklich, wenn wir überlegen, wie die Jünger im grössten Schmerz oder die alles hergegeben mit dem Jesus. Die ihre ganze Karriere, ihr Business, alles geopfert, alles auf welche Art Jesus gesetzt. So, weil sie denken, das ist der neue Messias. Und wir lesen immer die ganze Geschichte schon durch. Schon vom Ende her wissen wir, es kommt gut. Das haben sie nicht gehabt. Und dann wird der Jesus ihren Traum, ihre Hoffnung, ihre Perspektive für gekreuzigt und stirbt. Obwohl Verheißungen da waren, Prophetie und alles. Und plötzlich stirbt er, ist nicht mehr da. Und ist weg. Ihr ganz Traum geht Bach ab. Unglaublich schwierig. Und sie haben genau den Psalm 73 gemacht, statt dass sie auf Abstand sind gegangen zu Gott. Das haben sie gemacht in der Zeit, wo Jesus ist gestorben. Wo ihre Träume sind geplatzt, wo ihre Hoffnungen sind geplatzt, wo ihr Leiden unglaublich war. Wo sie gewusst haben, sie um ihr Leib und Leben bedroht. Vielleicht kommen sie jetzt hinter uns, für uns auch noch herzurichten. Keine Ahnung, was jetzt noch passiert. Übel schwierige Situation. Und das, was sie gemacht haben, sie sich zu Gott geflüchtet. Sie haben sich in ein Kämmerlein gesperrt, miteinander gebetet. Wir müssen uns nicht einsperren, aber das ist die Einladung in dem Moment, jetzt so mit Leiden, mit Schmerz, flüchte doch zu Jesus, statt auf Abstand. Verliere nicht die Diskussionen, sondern geh zu ihm, in das Heiligtum hinein, zu dem Jesus, weil ich glaube, dort ist Hoffnung und Trost. Und dann beschreibt er im Vers 23 bis 28, beschreibt er, was er dort erlebt hat. Und was ihm passiert, oder was das Ergebnis aus dieser Gegenwart raus ist. Er schreibt nämlich nicht, was er jetzt für Antworten hat bekommen auf seine Fragen. Er hat keine theologische Erkenntnis, warum es jetzt den Ungerechten gut geht und den Gerechten schlecht. Die Antwort hat er nicht bekommen. Das ist die, die auch nicht ins Elend gestürzt. Vielmehr ist er aus dem herausgekommen, dass er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen, du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Keine Antwort auf seine Fragen. Aber aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott in dem Heiligtum hat er irgendwie wieder Vertrauen fassen in Gott selber als Person. Und wie aus der Begegnung heraus hat er gesagt, und ich stelle dich als Gott in mein Leben rein und das ist als höchste Instanz. Keine Frage, kein Schmerz, keine menschliche Vorstellung ist meine höchste Instanz, sondern Gott ist Gott und ich lasse Gott sein. Das ist irgendwie so sein Ergebnis aus dem heraus. Und ich sage, ich tue mit dir unterordnen, weil ich irgendwo aus dem heraus gemerkt habe, du bist gut und du hast mit dieser Hand. Und das wünsche ich uns allen zusammen, dass wir gut, heute Morgen und die nächsten Tage dürfen in die Begegnung hineinkommen mit dem lebendigen Gott. Können spüren, erfahren und erleben, wie er uns an dieser Hand nimmt. Und nicht primär herhocken, damit er es diskutiert und theologische Fragen beantwortet. Sondern wir bei ihm dürfen sein. Und dürfen Trost finden. Wo unser Herz zur Ruhe kommt, wo noch Frieden hineinkommt, in den Schmerz hinein. Asaf hat erkannt, dass Gott Gott ist, also kann nicht nach unserem Denken ausrichten. Ich merke, in diesen Prozessen, gerade die letzten Monate, habe ich selber die Frage immer wieder gespürt für mich selber. Wenn ich gebetet und mir vorgestellt habe, wie Gott müsste wirken, habe ich immer wieder die Frage gehört, darf Gott Gott sein? Oder muss er tun, was du ihm siehst? Das hat mich extrem herausgefordert. So. Aber ich wollte immer wieder an den Punkt her, ich kann sagen, okay Gott, ich gestehe dir zu, dass du eben Gott bist. Und ich bin Mensch. Und das hat irgendetwas auch heil gemacht, immer in meinem Herz. Asaf hat entschieden, dass er seine Fragen und Zweifel auch nicht gestattet, sein Grundvertrauen an den lebendigen Gott anzugreifen, sondern hat sich in seine Arme geworfen. Und mit diesem Schmerz hat er sich entschieden, zu sagen, dennoch bleibe ich stets bei dir. Wir sehen in Johannes 6, sehen wir ähnliche Situationen mit den Jüngern. Und ich zum Abschluss noch möchte kurz zeigen. Und zwar hat Jesus übelst schwierige Rede gehalten vor den Leuten. Sehr herausfordernd. Nicht einfach rosa-rote Versprechungen gemacht, sondern ihnen die Kosten von Nachfolge aufgezählt, gesehen, was alles auf sie zukommt und was alles wird sein. Und die Leute waren enttäuscht von ihm, weil sie denken, es kommt der Messias, der macht unser Leben nur noch rosa-rot und schön und gut, und alles wird glänzig. Das neue Königreich Israel wird mächtig, alles wird stark und wir werden seine mit ihm regieren und wichtige Posten haben und uns geht es gut. Und stattdessen hat Jesus ganz eine schwierige, herausfordernde Rede. Ganz viele Leute sind mir in dieser Rede davon gelaufen. Und gesagt, nein, komm jetzt, so nicht. Das ist blöd. Seine Jünger haben gesagt, das ist eine harte Rede. Wer soll das ertragen? Das heisst, viele von seinen Jüngern, Leute, die eng mit ihm unterwegs waren, haben gesagt, hey, weißt du, das ist das Schwierige so. Und sie sind auf Abstand gegangen und sind davon. Und dann hat Jesus dort, Johannes 6, Vers 67, hat er zu den 12 geredet. Und ihr, wollt ihr auch weggehen? Nicht zynisch, nicht vorwurfsvoll, sondern als eine Frage. Ihr dürft, das ist alles freiwillig hier. Ihr könnt euch entscheiden, wird ihr gleich mitkommen, obwohl ihr wisst, es wird schwierig. Obwohl ihr wisst, dass Leid und Schmerz zur Nachfolge dazugehört. Was ist mit euch? Was entscheidet ihr? Was wollt ihr? Und er gibt Petrus die bekannte Antwort. Und er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und auf dem Fundament wird die Gemeinde gegründet. Auf dem Fundament steht Glaube. Die Erkenntnis zu wissen, hey, okay, das kann ganz übel zu und her gehen in unserem Leben. Aber wir haben einen Gott entdeckt und erkannt, der durch und durch gut ist. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Und gleich wie Petrus, muss sagen, Herr, ja, woher sollten wir jetzt gehen? Jetzt sind wir enttäuscht. Die Hoffnungen sind nicht eintreten. Was sollen wir jetzt? Und gleich kommt daraus raus eine Stimme, die sagt, Herr, wohin sollte ich gehen? Woher sonst? Was hätte ich sonst? Und umso mehr hängen wir an Jesus. Umso mehr sind wir heute Morgen eingeladen, reinzugehen in das Heiligtum, für Trost zu finden. Und das wünsche ich uns allen zusammen in dieser Zeit. Und das möchten wir heute Morgen zusammen machen. Bist du dazu eingeladen? Dass wir miteinander jetzt in eine Zeit vom Lobpreis gehen. Das fühlt sich vielleicht schwierig an, gell? Gott zu erheben über eine Situation, wo man ihn lieber anklagen würde, wo man Fragen hat. Und ich glaube, dass es gleich ein gesunder Prozess ist, wenn wir es schaffen, wieder Asaf reinzugehen in das Heiligtum, sagen, Jesus, ich komme vor dir. Und ich sage, du bist Gott und ich bin Mensch. Ich erhebe dich über meine Fragen, über meine Irritationen, über meinen Frust, über mein Leiden, über meinen Schmerz. Ich sage, du bist Gott. Also möchte ich dich einladen, wir haben hinten Leute mit Patch, die vom Ministry da sind. Vielleicht merkst du, ich kann noch gar nicht reingehen, das Heiligtum, ich muss zuerst etwas loswerden. So. Oder ich brauche ein Gebet, ich brauche ein Segen, ich brauche jemanden, der mir zulässt. Du darfst zu diesen Leuten mit diesen Patch hergehen. Sie werden gerne für dich beten, mit dir beten, dich segnen. Wenn es laut ist, dürft ihr ins Feuer rausgehen. Das Angebot ist da. Ihr dürft am Platz miteinander einfach beten. Wenn ihr merkt, hey, ich bin noch nicht in der Position. Der Asaf hat Zeit gebraucht, bis er rein ist in das Heiligtum. Manchmal brauchen wir auch Zeit, dürfen wir so nehmen. Bis wir merken, jetzt kann ich wieder. Ich kann wieder aufstehen und mein Herz wieder auftun. Im ganzen Schmerz, der ganzen Verletzung. Es ist okay, uns die Zeit zu nehmen. Und wenn du merkst, du bist bereit, dann lade dich einfach mit zu singen, vor den Gott zu kommen. Ihn zu erheben über alles, was da ist. Und Jesus, ich danke dir vielmals, dass wir dich kennen dürfen als ein Sieger über Leben und über Tod. Dass wir ein zuverlässiges Zeugnis haben, wahrscheinlich das beste überlieferte Zeugnis von der ganzen Menschheitsgeschichte, dass du verstanden bist. Und durch so viele Faktoren belegt ist, dass es vor Gericht mehr als verhält. Und ich danke dir für die Bestätigung, Ich danke für die Hoffnung, die wir haben. Und dass wir mit allen Fragen, dem, wo wir sind, gleichen seelischen Zustand, vielleicht wieder Asaf, total am Boden, irritiert, durcheinander, dass wir gleich herkommen dürfen. Nicht, weil uns alles klar ist, sondern Gott will noch nicht alles klar ist. Dass wir deine Arme dürfen werfen. Und ich bete, dass wir erleben dürfen, wie du da bist, mit deinem Frieden und Trost gibst. Und uns füllst mit der Gegenwart. Danke dir, Jesus. Amen.